99 Affen – Ideen für eine bessere Welt. Ich glaube, wir wären alle sehr froh, wenn wir direkt zur Geburt, also unserer Geburt, ein Handbuch für dieses Leben mitbekommen würden. Also eine Art Gebrauchsanweisung oder die Spielregeln. Wenn es direkt eine Anleitung gäbe, wie wir ein gelungenes Leben führen können. Wie wir gut mit uns sind, wie wir erfüllt sind, ausgefüllt, gesunde Beziehungen haben können, ein gutes Leben führen, ein gelungenes Leben führen. Wie Sie wahrscheinlich auch festgestellt haben, gibt es dieses Handbuch nicht oder nicht direkt zur Geburt und es gibt auch keine Spielregeln. Ich glaube, die meisten von uns müssen sich im Laufe des Lebens das selber erarbeiten. Aha, okay, so funktioniert das und aha, Dinge haben auch mit mir zu tun und ich kann nach innen schauen und dann ändern sich auch Sachen im Außen. Und ich bin für meine Gesundheit verantwortlich, für meinen Körper und je besser das Teamwork ist zwischen Körper, Geist und Seele, desto leichter fühle ich mich, desto gesünder bin ich, desto mehr Wohlbefinden im Allgemeinen ist da. Jetzt gibt es aber tatsächlich so eine Art Checkliste oder eine Art kleine Gebrauchsanweisung und die möchte ich Ihnen heute vorstellen. Ich weiß nicht, ob Sie die Arbeit von Dr. Kelly Turner kennen, eine amerikanische Onkologin, die Spontanremission von Krebs untersucht hat. Und aus den Erkenntnissen, die sie gezogen hat, aus den Interviews mit inzwischen über 1500 Menschen, die eine Spontanremission hatten, lassen sich, sagt sie, 9, ich würde sagen 11 verschiedene Aspekte ableiten oder Bestandteile, die zu einem gesünderen und ausgefüllteren Leben führen. Also eine Art kleine Gebrauchsanleitung. Und ich möchte heute mit Ihnen gerne diese 9 bzw. 11 Bestandteile eines gesunden Lebens, eines gelungenen Lebens besprechen und durchgehen. Und viele lassen sich sofort umsetzen, auch mit Mikroveränderungen. Dafür muss man sie aber einfach kennen. Ein bisschen zur Geschichte von Dr. Kelly Turner. Ich habe mehrere Vorträge von ihr gehört und sie hat erzählt, dass sie Onkologin ist, also das ist sie nach wie vor. Sie hat als Onkologin gearbeitet und sie hat gesagt, in einer Klinik, einer onkologischen Klinik, in der sie gearbeitet hat, kam eines Tages ein Patient rein, der eigentlich austherapiert war. Er hatte die schwerste Form von Krebs, also Stage 4 im Englischen. Und das ist eigentlich ein Todesurteil. Und er kam rein, sehr lebendig, und hat zu ihr gesagt, er wollte sich nur verabschieden und er ist geheilt, er hat eine Spontanremission gehabt und er wollte nur nochmal Danke sagen und sich verabschieden. Und dann ist er rausgegangen und sie hat erzählt in diesem Vortrag, dass sie plötzlich gedacht hat, warum lassen wir diese Menschen gehen? Da ist ein Wunder geschehen und warum untersuchen wir dieses Wunder nicht? Warum fragen wir nicht nach, was haben sie gemacht? Was haben sie verändert? Was ist passiert, sodass diese Spontanremission stattgefunden hat oder stattfinden konnte? Und sie sagt, wir lassen da einen unglaublichen Schatz einfach liegen, wenn wir uns nicht mit denjenigen beschäftigen, die nachgewiesen eine Spontanremission hatten. Also die irgendetwas gemacht haben oder wo irgendwas passiert ist, sodass etwas, was eigentlich medizinisch gar nicht mehr möglich ist, passiert ist. Und sie hat angefangen, genau das zu tun und hat bei Kolleginnen und Kollegen gefragt, hast du Patienten, Patientinnen, die eine Spontanremission hatten, könntest du den Kontakt herstellen? Und dann hat sie im Laufe der Zeit inzwischen über 1500 Menschen interviewt, die Spontanremissionen vor allem von Krebs hatten. Das ist ihr Schwerpunkt. Und sie hat aus diesen Interviews, sie hat Fragen gestellt zum Ankreuzen, was haben sie genau gemacht und was haben sie verändert und überhaupt, hat sie 9 Faktoren herausgefiltert, die bei allen gleich waren. Also die haben auch noch andere Sachen dazu gemacht. Also die eine Person hat vielleicht noch Yoga gemacht und die andere Person hat dies und das und jenes noch dazu gemacht. Aber diese 9 Faktoren sind in allen Interviews, haben sich in allen Interviews herauskristallisiert als gleich. Also alle haben diese 9 Dinge gemacht. Und das lohnt sich natürlich einen zweiten Blick, weil es geht gar nicht darum, das anzuwenden, wenn wir schon erkrankt sind, sondern Das ist ja genauso die Gebrauchsanweisung oder eine Möglichkeit zu sagen, wie bleibe ich denn gesund oder wie lebe ich ein wohlbefindendes, gelungenes Leben. Eine Krankheit, schwere Krankheit ist ja oft wirklich ein Ausdruck von der Tatsache, dass unser Lebenstanker manchmal schon sehr, sehr lange in eine falsche Richtung gefahren ist. Ob nun körperlich oder emotional oder psychisch oder spirituell oder alles zusammen. Es ist ein Hinweis auf ein darunterliegendes Problem. Und dann können wir das doch direkt machen, von vornherein, also ohne schwer erkrankt zu sein. Und viele von diesen Dingen, wie gesagt, sind sehr leicht umzusetzen, heute direkt schon. Sie können heute direkt mit vielen von diesen Dingen anfangen. Was sehr interessant ist, nur zwei von diesen von ihr herausgefundenen neun Faktoren sind physisch. Also nur zwei haben wirklich mit dem Körper an sich zu tun. Der Rest ist emotional, sozial und spirituell. Deswegen gehen wir jetzt doch vielleicht einfach mal diese Punkte durch und ich gebe Ihnen einfach auch ein bisschen meine Sichtweise dazu oder auch meine Art, es auszudrücken, wie ich diesen Punkt verstehe. Und Sie können gerne bei ihr selber nachlesen. Sie hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben. Auf Deutsch heißt die Übersetzung Neun Wege in ein krebsfreies Leben, Dr. Kelly Turner. Ich schreibe Ihnen das unten nochmal rein in die Infobox. Also wenn Sie Ihre Worte hören möchten, dann lohnt sich das auf alle Fälle. Und es gab auch einen sehr interessanten Bericht im ORF, leider nicht mehr zugänglich in der Mediathek. Trotzdem gesund hieß der Beitrag von Kurt Langbein. Das ist ein Wissenschaftsjournalist, der unter anderem das Buch Bittere Pillen geschrieben hat und der ihre Arbeit vorgestellt hat und Menschen interviewt hat. Wie gesagt, leider im Moment nicht in der Mediathek oder nicht mehr in der Mediathek zugänglich, aber es gibt viele Berichte über ihre Arbeit und auch von ihr, viele Interviews auch bei YouTube und Co. Also die neuen Faktoren sind, nach Dr. Kelly Turner, und ich ergänze dann noch zwei, die ich aus Erfahrung extrem wichtig noch dazu finde. Erstens eine Ernährungsumstellung. Also alle haben die Ernährung umgestellt. Und zwar Milchprodukte weggelassen, Fleisch weggelassen, Süßigkeiten und Weizen. Also eine klassische, vegane Vollwerternährung. Ohne Weizen. Wenn Sie möchten, können Sie das ein bisschen mal ausprobieren, dass Sie mal sagen, ich lasse wenigstens eins von diesen vieren mal weg und schaue mal, was passiert und dann vielleicht noch das zweite und dann das dritte und das vierte und Sie achten einfach drauf, was geschieht denn mit mir und meinem Körper, wenn ich sukzessive mal die eine Gruppe weglasse, dann die andere vielleicht weglasse und was ist für mich am hilfreichsten, also was macht am meisten bei mir. Ich würde noch ergänzen, Sauerstoff und Bewegung, ganz wichtig. Also wir haben viel zu wenig Sauerstoff im Körper, wir sind viel zu sehr in Innenräumen, wir bewegen uns viel zu wenig. Wir leben da ein völlig unartgerechtes Leben. Und das können wir ganz einfach machen, indem Sie eine Wechselatmung zum Beispiel machen, Pranayama-Wechselatmung. Da verlinke ich in meine Was-wirklich-hilft-Woche. Da gibt es eine Anleitung zu dieser yogischen Wechselatmung und mehr Bewegung. Einfach Mikroveränderungen. Gehen Sie heute 5 Minuten länger raus oder gehen Sie mal ein Stückchen zu Fuß, was Sie normalerweise vielleicht mit dem Bus oder mit der Bahn oder mit dem Auto gefahren wären. Mikroveränderungen erleichtern es, Dinge wirklich zu machen, weil sie eben nicht so ein Riesenberg sind, sondern weil wir ganz kleine Veränderungen machen und kleine Schritte führen über eine gewisse Zeit zu großen Veränderungen. Also mehr atmen, tiefer atmen, Bauchatmung und deutlich mehr Bewegung. Treppen steigen, rausgehen, soweit Sie können, wie es in Ihren Tagesablauf passt. Der zweite Punkt waren Nahrungsergänzungen. Also alle von diesen Patienten haben Nahrungsergänzungen genommen, Nahrungsergänzungsmittel genommen. Aber, ganz wichtig, die haben vorher eine Analyse machen lassen. Also sie haben wirklich nachschauen lassen, okay, was genau fehlt oder ist sogar zu viel. Es gibt Antagonisten bei den Nahrungsergänzungsmitteln oder bei den Spurenelementen und bei den Spurenelementen, die wir so nehmen. Und manchmal, wenn wir zu viel von einem nehmen, unterdrückt das oder reduziert das andere. Zink und Kupfer zum Beispiel sind so Antagonisten. Also lassen Sie wirklich nachschauen, wie ist denn der Status an Magnesium? Wie ist denn Ihr Status an Zink und Selen? Und nehmen Sie dann wirklich als Antwort darauf etwas, was das zu wenig auffüllt oder was das zu viel, lassen Sie das einfach weg. Also nicht einfach Sachen kaufen in der Drogerie, sondern wirklich nachschauen lassen, was brauchen Sie ganz persönlich. Das ist ganz, 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 ganz unterschiedlich. Das war es dann aber auch schon mit den körperlichen, physischen Sachen, also mit den medizinischen Sachen, wenn man so möchte. Danach kommt Lachen und Lächeln. Also ich würde mal sagen, positive Emotionen aktivieren. Und dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und sie sagte, es ist vollkommen klar, dass die Menschen, die sie interviewt hat, die wirklich Krebs jetzt in dem Fall im fortgeschrittenen Stadium hatten, dass die nicht fröhlich waren. Und sie sagte, das ist auch gar nicht notwendig. Es ist vollkommen klar, dass die wirklich Angst hatten und gestresst waren und in dieser Maschinerie auch drin waren, in diesem morphischen Feld. Ich meine jetzt nicht so sehr Krankenhaus oder medizinische Maschinerie, also auch, aber ich meine auch dieses morphische Feld. Wir docken dann eben sofort an dieses gesamte morphische Feld an und dann ist der ganze Stress da auch drin. Und sie hat gesagt, die Patienten, die sie interviewt hat, haben wenigstens ein paar Minuten am Tag versucht, was Lustiges anzugucken und ganz bewusst eben positive Emotionen oder Lachen und Lächeln zu aktivieren. Also schauen Sie sich vielleicht ein lustiges Video an. Und Sie müssen es auch gar nicht so ernst meinen. Sie hat gesagt, die meisten haben es auch gemacht, so wider dessen, wie sie sich gefühlt haben, aber einfach in diesem inneren intuitiven Wissen heraus, dass ihnen das gut tut, mal kurz abzuschalten. Das ist für den Körper so eine Art Insel oder Urlaub. Also gezielt positive Emotionen zu aktivieren, hervorzurufen. Dazu zählen zum Beispiel auch die drei Schönen. Da verlinke ich Ihnen unten auch das entsprechende Video. Und auch das ist ja immer der Tipp, mir ist da oft nicht danach, wenn ich die drei Schönen mache. Ich mache sie dann, wenn es mir nicht gut geht. Sorge aber dafür, dass biochemisch, elektromagnetisch und energetisch sich mein innerer Zustand verändert. Ich kann aktiv etwas tun. Das ist wie, als hätten wir eine innere Harfe und ich lasse aktiv eine andere Harfenseite anklingen, als die, die sowieso dauernd anklingen, weil ich in bestimmten Lebensumständen bin. Also lachen und lächeln, positive Emotionen aktivieren. Dann Nummer 4, Altlasten lösen. Mit der Vergangenheit aufräumen. Altlasten lösen, Grundüberzeugung überprüfen. Das ist mein Metier, eins meiner Metiers. Dafür gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Hilfen, wie auch immer Sie das machen. EFT ist super, Theta ist super, Zweipunkttechnik ist super. Es gibt ganz viele Arten, Werkzeuge, das zu machen. Wichtig ist nur die Bereitschaft, das zu tun. Also zu sagen, okay, ich schleppe unglaublich viel Gepäck mit mir rum. Und wie kann ich anfangen, dieses Gepäck nach und nach zu lösen, also hinter mir zu lassen, wirklich aufzulösen, zu transformieren, zu verstehen, zu erkennen und auch wirklich da zu lassen. Als würden wir am Bahnhof stehen, wollen in den Zug einsteigen und wir haben 40.000 Koffer. Und dann einfach wirklich zu überlegen, ich mache die Koffer mal auf, schau mal an, was drin ist und überlege mir, ob ich das noch brauche und lasse es dann auch wirklich am Bahnsteig. Und da ist eben das, was in den nächsten Wochen auch kommen wird, die Beschäftigung mit dem Vagusnerv, mit dem autonomen Nervensystem, auch mit Trauma, posttraumatischem Stresssyndrom, aber eben auch generell mit Altlasten, alle Arten von Altlasten, vielleicht wichtig und hilfreich. Dann Punkt Nummer 5, der eigenen Intuition folgen bzw. sich wieder mehr auf die eigene Intuition verlassen. Ich würde es übersetzen in auch mein inneres GPS wiederfinden und auch wirklich mehr drauf hören. Es kann ja sein, dass wir es hören, aber eben dem nicht vertrauen. Und alle, die sie befragt hat, haben an einem bestimmten Punkt gesagt, und ich wusste, ich muss mir selber vertrauen. Ich wusste, es ist falsch oder ich möchte das nicht machen, was eigentlich der nächste Schritt auch in der Behandlung wäre. Ich wusste, ich möchte was anderes machen. Ich möchte stattdessen das machen. Oder das fühlt sich nicht gut an, deswegen mache ich es auch nicht. Und das fühlt sich gut an, deswegen mache ich es. Also irgendwann dieser Punkt, dass man selber sagt, ich kann den äußeren Autoritäten nicht mehr so vertrauen, weil ich wirklich am besten weiß für mich selber, mein Körper kennt sich am besten. Und mein Körper weiß am besten, wenn wir einen Kontakt dazu haben, was gut für meinen Körper ist. Und das kann mir niemand von außen sagen. Mir kann jemand von außen Rat geben oder Erfahrungswerte mitteilen. In den meisten Fällen ist es so gut, das und das zu machen. Das wirkt meistens so und so. Nur, es ist ja immer sehr, das sind statistische Sachen, also in 80%, aber vielleicht gehöre ich zu den 20%. Und da ist es gut, sich von außen Rat zu holen, dann aber immer mit dem inneren GPS das zu überprüfen, also abzugleichen. Und wenn ich ein Ja bekomme, wunderbar. Und wenn ich ein Nein bekomme, mir vielleicht noch andere Informationen, eine zweite, dritte, vierte Meinung zu holen und im Schlussendlich aber nach meinem inneren Wissen zu entscheiden. Also dieses innere GPS, die Intuition wieder mehr in den Vordergrund rücken, in den Fokus rücken und auch danach zu handeln. Und sie hat da eben erzählt, dass es eben manchmal so ist, dass jemand, eine Patientin, die sie interviewt hat, da war schon die Chemo, also am nächsten Tag sollte die Chemo beginnen und sie hat immer mehr Zweifel an dieser Chemo über die Zeit bekommen, also je näher, dass der Termin rückte und hat dann wirklich in der Nacht vorher beschlossen, sie macht das nicht, sie macht was anderes. Und wie schwer das für sie war, dann abzusagen und wie viel Druck dann auch plötzlich da war, du musst das machen sonst, weil... Und sie hat gesagt, sie wusste aber, sie muss sich selber folgen. Sie muss das anders machen. Und in dem Fall war das sehr gut. Ich sage jetzt um Gottes Willen nicht, machen Sie etwas nicht, nur weil es eine Chemo oder nur weil es eine schulmedizinische Behandlung ist, um Gottes Willen. Sie wissen ja, dass ich mit einem Fuß in der Wissenschaft stehe und mit einem Fuß in der Spiritualität und dass das sehr gut zusammengeht. Nehmen Sie das Beste aus allen Systemen. Und wenn Sie ein Ja dazu haben, dann ist es auch richtig, dann ist es auch gut, dann gehen Sie den Weg. Und wenn Sie ein Nein dazu haben, versuchen Sie was anderes zu finden, wo Sie ein Ja dazu haben. Es ist nur so, dass wir oft dann in dieser Maschinerie so drin sind, dass wir überhaupt keine Gelegenheit mehr haben, nach innen zu horchen und zu fragen, wie fühlt sich das für mich denn an? Meine innere Weisheit auch zu fragen. Also nicht nur die innere Angst, das ist eine andere Ebene, aber dieses tiefe innere Wissen, dieses große, diese große innere Stimme. Also eigenes GPS wiederfinden und dem folgen. Auch gegen manchmal äußere Widerstände. Dann Punkt Nummer 6, spirituelle Verbindung wiederherstellen. Also sich wieder mit dem All-Ein zu verbinden, mit sich selber und mit dem All-Ein. Ich finde das ganz wichtig. Das ist so einer meiner Schwerpunkte, aber auch aus eigener Lebenserfahrung eine meiner Kraftquellen. Und sie hat gesagt, hauptsächlich to silence the mind, also den Verstand, den Geist ruhiger zu machen. Also Meditation zum Beispiel. Sie sagt Ruhe, also diese innere Ruhe finden. Langsam atmen, sagt sie, breathing slow. Peace, diesen inneren Frieden finden. Und diese tiefe Liebe. Das ist so ein ganz anderer Betriebsmodus, ein ganz anderer Seinszustand. Schon allein, wenn ich es sage und es bei Ihnen eben entsprechend die Hafenseiten anklingen lässt. Tiefer innerer Frieden, eine tiefe innere Liebe, Ruhe, Frieden und silence the mind, den Geist beruhigen, diesen Affengeist beruhigen. Und dann würde ich noch ergänzen, diese Allverbundenheit wieder spüren, diese Rückverbindung wieder spüren. Diese vertikale Achse. Also Meditation zum Beispiel, Yoga, Theta, alles, was Ihnen hilft, zur Ruhe zu kommen, aber eben nicht nur zur Ruhe zu kommen, sondern eben auch weiterzugehen, also sich auszuweiten, sich zurückzuerinnern. Dann Nummer 7, ganz, ganz wichtig, Freunde, Familie, soziale Beziehungen. Und da ist es oft so, dass sich in den letzten Jahren oder auch in letzter Zeit durch Corona verschärft, aber das war vorher auch schon ein großes Problem, zunehmende Einsamkeit wahrnehme. Oder auch, das ist so das Hauptproblem, was mir Menschen schildern. Auch welche, die in Familien und Beziehungen sind, dieses tiefe Gefühl von Einsamkeit. Ich kann auch mit Menschen zusammen sein und mich einsam fühlen. Und ich glaube, dass das einer der ganz wichtigen Faktoren ist, auch für die nächste Zeit, für die Luftepoche, für das, was vor uns liegt, diese zunehmende Schwerpunkt wieder auf Gemeinschaften, Verbindungen. Das ist was sehr Schönes. Und da greift so ein bisschen auch diese Intuitionsgruppen, Intuitionsarbeit ein. Das habe ich im Hinterkopf, dass ich das öfters mal anbieten werde, dass man wenigstens zusammen sich energetisch verbindet, auch wenn es vielleicht physisch so manchmal im Moment nicht geht oder weil es einfach räumlich sehr weit weg ist, dass wir eben auch das Positive, was die Digitalisierung eben auch bietet, nutzen, dass wir uns mit Menschen zusammentun können zu einer bestimmten Zeit, die gleichen Interessen haben, die gleich schwingen, wenn man so möchte, die was für die Welt tun möchten, also die gutes Herz haben und eine helle Seele und das ist einfach sehr wohltuend. Also sich so seinen Tribe, heißt es im Englischen, also sich so seinen Stamm oder seine Seelenfamilie, seine zweite soziale Familie einfach neu aufzubauen. Da wird es immer mehr Möglichkeiten dafür geben. Dann Nummer 8, nach Kelly Turner, einen starken Grund, um zu leben, also einen starken Grund zu leben. Sie hat gesagt, das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann sein, weil man einen Hund hat, den man nicht alleine lassen möchte. Jetzt im Falle dieser Menschen mit spontanen Remissionen bei Krebserkrankungen. Es kann sein, dass sie noch ein Ziel hatten, dass sie gesagt haben, ich will noch dieses Buch schreiben, ich will unbedingt noch mal auf den Fujiyama oder auf den Kilimanjaro. Egal was, aber die hatten alle einen starken Grund zu leben. Denn klar, wenn wir den nicht mehr haben, dann ist es auch klar, dass der Körper den Krebs auch manchmal als Ausweg oder als natürliches Ende auch wählt. Und es ist wichtig, dass wir einen starken Grund zu leben haben. Jetzt sind wir in der komfortablen Lage, dass wir jetzt die meisten von uns sicher keine lebensbedrohliche Krankheit haben. Und trotzdem ist die Frage ganz wichtig, auch das ja ganz wichtig, die nächste Zeit, Visionen. Da greift genau das rein, Vision. Wie müsste mein Leben aussehen, dass ich morgens gerne aufstehe, aus dem Bett ausstehe? Wie müsste mein Leben sein, dass mein Körper morgens gerne aufsteht? Und es ist, glaube ich, gut, sich diese Frage in nächster Zeit immer wieder zu stellen und immer mehr Bewegung in diesen Tanker, in diese Richtung zu bekommen. Je öfter Sie sich damit beschäftigen, desto größer wird das in Ihrem System, desto mehr Energie und Aufmerksamkeit geht dahin und desto mehr kommt das aber auch wieder in Bewegung. Sie müssen noch keine Antwort haben, die Frage ist das Wichtige. Wie müsste mein Leben aussehen, dass ich morgens gerne aufstehe? Und eben starker Grund zu leben, also Ihre Berufung oder Ihren Seelenleuchtturm. Das wären jetzt meine Worte dafür. Und dann als 9. für Kelly Turner, Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen. Definitiv. Und nicht nur für die eigene körperliche Gesundheit, sondern eben auch für die emotional-geistig-seelische Gesundheit. Also wirklich zu sagen, okay, was kann ich tun für meinen Körper? Was hat das für Gründe, warum ich in dieser Situation bin und wie kann ich das ändern? Also die Frage, könnte das auch was mit mir zu tun haben? Ich glaube, alle, die mir hier zuhören, sie sind alle bestimmt schon sehr weit in diesem Bereich. Sie sind da schon lange, lange, lange auf dem Weg. Und ich bin sicher, dass sie sich das auch wirklich schon regelmäßig fragen, wenn irgendwas Doofes im Leben passiert. Was hat das mit mir zu tun? Nicht im Sinne von Verantwortung oder Schuldzuweisung, sondern im Sinne von Erklärung. Dass wir sagen, okay, warum trifft mich das so extrem stark? Warum ängstigt mich das so? Warum regt mich das so auf, wenn jemand irgendetwas tut oder sagt? Okay. Und dieser Weg nach innen, dieses Suchen nach dieser Not am Boden bei Ihnen. Da ist immer eine Not oder Leidenssituation bei Ihnen. Ein Mangel, irgendeine Not oder Leidenssituation. Und mit Mitgefühl und Interesse und mit dieser Löseenergie und diesen ganzen Werkzeugen, die wir haben, ist das ein viel gesünderer Umgang damit. Also nicht die anderen sind schuld und drücken meine Knöpfe. Ja, die Knöpfe drücken die, aber für die Knöpfe können die anderen jetzt nichts. Da kann ich auch nichts dafür, das ist halt, was das Leben so macht. Aber für den Umgang mit diesen Knöpfen kann ich was. Also tue ich die Wut nach außen, wenn mir jemand schmerzhaft auf einen Knopf drückt, oder gebe ich die Wut nach außen? Ja, das darf ich auch mal. Frag mich dann aber, okay, warum reagiere ich so stark? Und dafür haben wir so viele Möglichkeiten, so viele, EFT ist da super, Theta ist da super. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, Minimatrix ist super. Also da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, wirklich diese Not am Boden aufzulösen bei uns. Dafür ist es aber, wie gesagt, wichtig, Verantwortung für mich und meine Gesundheit, für mein Leben, für mein Wohlbefinden zu übernehmen. Ich weite das jetzt mal ein bisschen aus. Sie hat das natürlich speziell jetzt auf Gesundheit bezogen. Ich weite das jetzt mal auf alle Bereiche im Leben aus. Verantwortung für mein Wohlbefinden, für mich, für mein Leben zu übernehmen. Und wirklich zu sagen, okay, was hat das mit mir zu tun und okay, wo kann ich da ansetzen? Ich würde noch zwei Sachen gerne ergänzen am Ende. Und zwar einmal Engagement für andere. Ich finde das immer sehr gesund, wenn wir nicht nur um uns kreisen. Und das ist eben oft so, wenn wir leiden, Irgendjemand hat das mal die Egozentrik des Leidens genannt. Und das ist etwas, was ganz natürlich passiert, aber was uns halt immer weiter isoliert. Das ist ganz normal, dass wenn Sie chronische Schmerzen haben, dass das ganz viel Energie frisst und ganz viel Kraft frisst und ganz viel, dass wir mit diesem Schmerzmanagement fürchterlich beschäftigt sind und dass dann wirklich fast keine Energie mehr übrig bleibt für Beziehungen und wir sind nicht mehr fröhlich. Und ja, wir sind auch natürlich für andere dann anstrengend, weil es dann in Beziehungen meistens nicht mehr ausgeglichen ist, weil wir nicht mehr die Kraft dazu haben und auch einfach zu krank auch manchmal sind und so die Schmerzen zu stark sind. Was einfach ein Teufelskreis dann leider ist, weil die Leute dann irgendwann mal sich auch abwenden, weil die es nicht mehr schaffen oder wollen oder können. Und wir dann einfach noch mehr alleine sind mit dem und fühlen uns dann auch noch verlassen. Und das ist wirklich ein schwieriger Teufelskreis. Umso wichtiger ist es aber, irgendwann mal zu sagen, okay, aber kann ich wenigstens für andere, also kann ich wenigstens was machen, dass mein Leben auch für andere einen Unterschied macht? Und Lynn McTaggart in ihrer Intentionswissenschaft oder Forschung hat festgestellt, dass das Intendieren für andere in den Intentionskreisen sehr heilsam für die Intendierenden ist. Also das haben wir auch festgestellt, dass egal für wen wir arbeiten, das für uns einen positiven Rückkopplungseffekt hat, also so einen Rebound-Effekt. Also dass das für uns sehr heilsam ist und dass die Beziehungen besser werden und dass Gesundheit besser wird und dass wir uns wohler fühlen und eingebundener fühlen. Also ich finde gerade die Intentionskreise verbinden ganz viele von diesen Elementen, die Kelly Turner einfach als wichtig herausgearbeitet hat und die auch wichtig sind. Soziales Netz, Arbeit für andere, was zu tun, positive Emotionen, also Lachen und Lächeln und positive Emotionen, also Liebe hervorrufen, spirituelle Verbindung. Also da ist ganz, ganz viel drin als Verbindung. Deswegen sind die, glaube ich, auch so, haben so einen Reiz und so eine Kraft auch. Und als letztes würde ich noch sagen, Selbstfreundlichkeit. Also ein anderes Verhältnis mir selber gegenüber entwickeln. Weil ich meine, Selbstverantwortung ist vielleicht eine Facette davon, aber es ist nicht das Gleiche. Und auch spirituelle Verbindung ist nicht unbedingt, also zu meditieren und meinen Geist zu beruhigen und so weiter. Auch das ist nicht das Gleiche wie eine aktive Selbstfreundlichkeit. Und auch dazu möchte ich gerne in nächster Zeit eine Selbstfreundlichkeitswoche machen, eine Themenwoche zur Selbstfreundlichkeit, weil Sie da sofort ansetzen können. Mit fast alles können Sie sofort anfangen, in kleinen Schritten mehr in Ihr Leben zu bringen. Und das nur so als Anregung für Sie, als Impuls, sich mal wirklich aufzuschreiben, wo läuft es schon gut, also wo ist da schon, wo bin ich schon sehr gut, vielleicht mit Mikronährstoffen vielleicht schon sehr gut versorgt oder wo auf dieser Liste, also wo Sie schon sagen, ja, das ist schon gut, ich meditiere gerne und viel oder bin engagiert für andere in dem und dem Bereich. Also, dass Sie da für sich einfach mal ein bisschen Bilanz ziehen und gucken, wo kann ich denn mit kleinen Veränderungen noch, vor allem in den Bereichen, die vielleicht noch Entwicklungspotenzial haben, wie kann ich Mikroveränderungen, kleine Schritte machen, die machbar sind, die Spaß machen, die auch nicht so eine Riesenhürde sind, sodass ich immer mehr davon in meinen Alltag integrieren kann. Und dafür müssen wir, wie gesagt, nicht auf eine schwere Erkrankung warten, sondern das sind alles sehr positive Faktoren, die ein gelungenes Leben machen, ein ausgefülltes, ein zufriedenes, ein gesundes und ein leuchtendes Leben machen. Das sind alles ganz wichtige Bereiche. Ja, und das ist auch so ein bisschen die Klammer für auch die Podcasts und die Videos und was ich im nächsten halben Jahr machen möchte, dass wir immer wieder einen von diesen Punkten aufgreifen und dass ich dort eben das als Themenwoche oder als Schwerpunkt auch mit Ihnen zusammen teilen möchte und Sie einladen möchte mitzumachen, sodass da auch ein Netzwerk entsteht. Das fände ich sehr schön. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.